Inforadio Podcast.
Der Wahlkampf hat begonnen in Berlin, ein Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl. Der scheint sich auf die Frage zuzuspitzen, wer wird oder bleibt Bürgermeister/in. Und hier auf dem Deck des Radialsystems nahe des Ostbahnhofs, direkt an der Spree, wird nicht der Bürgermeister gesucht, sondern die Meisterbürger. Warum? Weil anderswo in der Welt einiges in Bewegung geraten ist. Am Südufer des Mittelmeeres brechen Menschen auf, ihr politisches Geschick selbst in die Hand zu nehmen. In Spanien kampieren auf dem zentralen Platz Menschen, die sich Indignados nennen. Und der Greise Stefan Hessel wird gefeiert für seine Texte Empört euch und engagiert euch. Und nebenbei in London brennt nicht nur die Vorstadt. Und in Berlin, es scheint ein Meer der Ruhe zu sein. Aber was bewegt die Menschen hier wirklich? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Wir sind auf einem erhöhten Aussichtsposten. Ich sagte es, auf dem Deck des Radialsystems. Von hier aus lässt sich das Machtzentrum Rotes Rathaus erblicken. Aber wir sehen auch Dutzend Architektur des Immobilienbooms vor ein paar Jahren. Und wir schauen auf Relikte der Industriearchitektur, die eine neue Nutzung suchen. Berlin Agora, alle Meisterbürger an Deck. Seit dem 6. Juni gibt es dieses Projekt. Neben mir ist Tina Gado. Sie ist für die organisatorischen Rahmen dieser Reihe verantwortlich. Tina Gado, vielleicht hat sich das noch nicht überall rumgesprochen. Was ist das eigentlich? Also eine Agora ist ein Marktplatz. Was soll hier vermarktet werden oder wer soll sich hier treffen?
Vermarktet werden soll im strengen Sinne gar nichts. Aber der Markt ist das richtige Bild für die Agora, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das Bild eines Versammlungsplatzes, eines Ortes, wo sich Menschen versammeln können, wenn sie etwas besprechen möchten, wenn sie etwas diskutieren wollen, wenn es etwas zu fragen gibt, was sie beschäftigt, was ihre Gemeinschaft beschäftigt und ihr gemeinsames Zusammenleben beschäftigt. Wir haben diesen Ort hier gewählt, das Deck vom Radialsystem, weil es ein sehr luftiger und sehr offener Raum ist, was als Bild schön auch dieser Idee oder ja, diese Idee unterstützt, hier Menschen einzuladen, mit allem, was sie bewegt, zu kommen. Also ohne, dass es eine thematische Eingrenzung hätte.
Ein luftiger Raum, also unter uns der Saal des Radialsystems, über uns die Studios und dazwischen, und ich sage das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, können Sie mitunter ein Schiff im Hintergrund hören oder vielleicht den Wind, der uns um die Nase bläht. Was ist denn da anders als bei den vielen anderen Diskussionsforen, Treffpunkten in der Stadt? Was lässt sich denn so nach der Hälfte der Zeit schon sagen?
Also vielleicht erstmal ist anders von der Idee oder von unserer Konzeption her, dass das Ganze auf Eigeninitiative beruht. Also ist sehr anders auch für uns als Team, die das Ganze koordinieren, abzuwarten, was kommt. Also wir sind nicht diejenigen, die das Ganze kuratieren und in eine bestimmte Richtung lenken. Wir lassen die Menschen auf uns zukommen mit ihren Anliegen und ihren Themen. Das ist, denke ich, sehr anders als in anderen Veranstaltungen. Ansonsten ist auch noch anders, dass wir hier mit diesem freien Raum alles so gestalten können, wie dieser Gastgeber oder diese Gastgeberin, wie wir sie nennen, das möchte. Also wir sitzen jetzt hier in so einem Kreis. Wir hatten auch schon ein World Café. Wir haben noch ganz andere Formate, die die Bürgerinnen und Bürger sich dann eben ausdenken. Ja, zu guter Letzt ist es vielleicht auch die Themenvielfalt, die hier verhandelt wird und die Quantität, die hier verhandelt wird. Am Anfang war es etwas wenig, also auch auf Ihre Frage zurückzukommen, was lässt sich so im Zwischenstand sagen? Wir haben einen Monat lang ungefähr warten müssen auf die ersten Anmeldungen und auf die ersten Nachfragen und dann kam es Schlag auf Schlag. Und jetzt haben wir also von kulturpolitischen Debatten über Umweltdebatten, über Mediation, Spiritualität, über Schulessen, also eine ganz, ganz breite Themenvielfalt, die wir hier aufgenommen haben.
Schulessen ist schon so mal ein Stichwort. Bei uns ist Dorit Fortwängel, die nämlich genau am 31. August so ein konkretes Projekt thematisiert. Warum macht man bei so etwas mit? Warum macht man bei dieser Berlin Agora mit? Es gibt ja viele Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu erreichen oder Zielgruppen zu erreichen. Was ist das Spezielle, was Sie daran hier gereizt hat?
Also ich lebe in Kreuzberg. Meine Tochter geht jetzt in Pankow zur Schule. Also ich habe sozusagen immer mit zwei Bezirken zu tun. Ich bin Elternvertreterin, habe ganz auf ganz legalem Wege versucht, mich um das Schulessen zu kümmern, das zu verbessern mit dem Bezirk, also mit den Politikern, den Verwaltungsmenschen, mit den Eltern dort. Und wir haben festgestellt, dass das Schulessen eigentlich in ganz Berlin ein Thema ist. Wir können das jetzt weiter versuchen über den LEA, also den Landeselternausschuss. Aber wer weiß denn schon, dass es so etwas gibt von den Eltern? Wir haben einen kleinen Blog eingerichtet, haben aber gemerkt, das erreicht auch kaum jemanden. Wir wissen inzwischen, dass Schulessen zu tun hat mit dem Berliner Senat. Der gibt Gelder mit den Bezirken und Gelder der Eltern. Und wir brauchen einfach eine größere Öffentlichkeit. Also das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema und wir wollen jetzt mit diesem Format, also Marktplatz Agora, auf eine ganz vielleicht auch lustige, witzige Art und Weise mehr Eltern dafür interessieren, dass die kommen, vielleicht mit uns mitmachen, einfach, dass wir noch mehr gewinnen. Also unser Ziel ist es schon, in ganz Berlin für alle Kinder einfach ein ganz, ganz gutes Schulessen zu haben. Und wir wollen auf eine andere Art und Weise, etwas ungewöhnlicher, Kontakte suchen, Aufmerksamkeit haben wollen.
Das mit der Aufmerksamkeit würde ich gerne noch mal festhalten. Christian Hönig, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Es gibt ein konkretes Projekt. Es geht um Erhalt von Straßenbäumen in Kiez und wie man darüber diskutiert, das am 4. September. Der BUND kann sich ja normalerweise nicht über mangelnde Öffentlichkeit beklagen. Er ist gut vernetzt, er ist einer der Akteure in der Art und Weise, wie man Medien anspricht, wie man auch in die Politik reingeht. Was meinen Sie, kann man hier auf diesem Platz anders machen als auf üblichem Weg?
Müsste ich jetzt ein kleines bisschen weiter ausholen. Also ich kümmere mich sehr viel um den Baumschutz. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema und gerade wenn es um Bäume geht, wird gerade in Berlin sehr schnell der Ruf nach Bürgerbeteiligung laut. Für uns ist das dann ein spannendes Thema, auch ein ganz wichtiges Thema. Und gleichzeitig ist so dieser Gedanke der Agora, dieses Marktplatzes, wo wirklich dann alle Menschen zusammenkommen und frei von Funktionen und sozusagen frei von Hierarchie sprechen, ist für die Umweltbewegung, ich sagte auch eine Anti-Atom oder auch für andere Graswurzelbewegung, ist das eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang. Den haben wir eigentlich wirklich schon seit Jahrzehnten implementiert. Nun merken wir halt immer wieder, wenn es dann darum geht, das in andere Teil der Gesellschaft so einen Gedanken reinzubringen, dann ist der da einfach nicht so präsent. Und deswegen finden wir auch diesen Agora-Gedanken, wo man nämlich dann gleich hinkommt und dieses Prinzip ein bisschen weiter reinträgt in die Gesellschaft, ist dann für uns sehr spannend.
Über die konkrete Veranstaltung werden wir noch im Detail sprechen. Eröffnet wurde das Ganze am 6. Juni mit der Frage, was würde ich machen, wenn ich Bürgermeister wäre? Das waren Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 13 und Robert Saar hat jetzt schon gesagt, ich brauche ein Mikrofon, weil der war nämlich damals dabei. Das war so eine Aktion der Schule und da seid ihr hingeführt worden, macht jetzt mal was. Aber was hat dich persönlich eigentlich da so am meisten mit beschäftigt?
Also jetzt an der Idee der Agora?
Erstmal an der Idee, über deine eigenen Ideen sprechen wir gleich.
Okay, also ich finde das eine gute Idee mit so einem Freiluftseminarraum. Weil man spürt auch ein bisschen den Wind und das Wasser hört man auch. Und ansonsten war es damals, also am 6. Juni, waren hier also ganz viele in meinem Alter und wir hatten dann am Ende eine Vorstellungsrunde, wo jeder seine Idee oder seine Vorstellung, Vision präsentiert hat. Und das war dann am Ende ganz schön interessant.
Und es war anders als in der Schule?
Ja.
Was war denn anders?
Also erstens war es eine viel größere Palette von Schülern, die ganze Idee wurde neu gestaltet. Und in der Schule ist es enger. Und außerdem hat man hier neue Leute kennengelernt.
Bürgerbeteiligung ist eben gefallen. Also ein großes Schlagwort wird immer gerne in politischen Debatten eingeklagt oder auch angeboten. Bei uns ist Wolf Siebert, mein Kollege, der seit Jahren die Landespolitik in Berlin sehr genau beobachtet, jetzt ein konkretes Projekt auch zur Abgeordnetenhauswahl im Inforadio leitet. Wolf Siebert, wie ist das eigentlich? Erwarten die Bürger in ihrer Mehrheit in Berlin wirklich zu partizipieren, sich zu beteiligen? Oder sagen Sie, die Politiker sollen ihr Handwerk verstehen und sollen besser das, was sie können, machen? Und erwarten Politiker, dass die Bürger ihnen auch reinreden? Was für Erfahrungen macht man da als landespolitischer Journalist?
Ich habe natürlich nicht alle Berliner Bürger gesprochen, aber ich vermute, dass wir zum einen eine ganz große Gruppe haben, die sagt, ich wähle einmal bestimmten Zeiträumen und Menschen meines Vertrauens und dann übergebe ich einen Teil meiner Verantwortung in deren Hände und hoffe, dass sie zum sogenannten Gemeinwohl sich entscheiden. Und dann haben wir andere Bürger, die merken, dass das nicht in den letzten Jahren sich so entwickelt hat, wie sie sich das vorgestellt haben, dass das, was viele Bürger als Gemeinwohl, als Ausdruck ihrer Interessen betrachten, dass das von der Politik nicht mehr umgesetzt wird. Das war dann eine Gruppe, die dann schnell als Wutbürger bezeichnet wurde. Man kann auch sagen, gebrandmarkt wurde. Das wurde ja auch mal ein Kampfbegriff von einem Teil der Presse, die das nicht gut fand, was sich da entwickelte. Und die haben sich dann aktiviert. Also mir ist aufgefallen, das ist jetzt mein 6. Wahlkampf, aber es hat noch nie so viele Initiativen, Volksbegehren, Unterschriften, Sammlungen gegeben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, vor einer Wahl, dass Menschen gesagt haben, also das mit den Wasserpreisen, da bin ich nicht bereit, das so zu akzeptieren. Entweder ich gründe selber etwas oder ich unterschreibe, ich komme zu Veranstaltungen jenseits von Parteien. Das, finde ich, ist jetzt wirklich neu. Und ich glaube, inzwischen hat das auch dieser Aktivismus, der hat inzwischen auch die erste Gruppe erreicht. Die finden das teilweise auch inzwischen ganz spannend, so meine Wahrnehmung.
Die erste Gruppe sind die, die nur wählen
gehen. Die nur wählen gehen, dass die auch sagen, ja, eigentlich haben die Leute ja recht. Und wenn sie dann im Fernsehen sehen, dass das nicht mehr wie so früher bei Atomprotesten die Langhaarigen sind, die Ungewaschenen, und dass die auch nicht immer gleich was schmeißen oder irgendwelche Polizeiwagen angreifen, sondern dass das häufig vernünftige Menschen sind, bei denen man auch merkt, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann wird das so langsam eine immer größere Gruppe.
Aber für die Politiker, die wiedergewählt werden wollen oder die zum ersten Mal sich zur Wahl stellen, wird es dadurch natürlich nicht einfacher.
Ja, aber die müssen jetzt viel mehr diskutieren. Politiker an der Basis, Politiker, die zum ersten Mal kandidieren, die haben ja noch einen unglaublich großen Idealismus. Die müssen auch sehr viel alleine machen. Die haben keinen großen Wahlkampfstab, die haben keine Freiwilligen. Also dies in dem Projekt, das du angesprochen hast, das wir jetzt machen, das sind 5 Politikerinnen und Politiker, ziemlich jung, ziemlich unerfahren. Das ist wirklich homemade. Die machen das mit dem Ehemann zusammen, mit dem Schwager, mit der Schwester. Das ist ihr Wahlkampfteam, die unterstützen die. Die haben auch noch eine Sprache, die die Menschen verstehen. Die wissen auch, weil sie noch sehr nah dran sind an der Bürgerwelt, dass man erstmal viel überzeugen muss. Dass man nicht einfach nur sagen kann, Atomausstieg, das war's, das ist gut, sondern da sind Bürger, die haben Fragen. Da muss man sich schon ziemlich ins Zeug legen. Und das ist kein Klischee. Die sind tatsächlich näher dran an dem, was die jetzt schon Gewählten, die da seit 10, 20 Jahren machen, auch mal waren. Aber das hat sich verselbstständigt, da hat sich tatsächlich so etwas wie eine politische Parallelgesellschaft entwickelt.
Tina Gado, ein solches Projekt wie diese Agora, braucht die so etwas wie das Menetekel, da ist eine Wahl vor der Tür, oder würde das in jedem Sommer funktionieren?
Im Moment für diese erste Agora, die jetzt initiiert worden ist hier in Berlin, war die Wahl auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aufhänger und eine große Motivation auch für viele. Und das spiegelt sich zum Teil, nicht bei allen, aber zum Teil auch in den angekündigten Versammlungen wieder. Also manche sagen ganz explizit in ihrem Ankündigungstext, das wird dann dem künftigen Bürgermeister bzw. der künftigen Bürgermeisterin auch vorgelegt. Andere laden politische Vertreter direkt ein. Andere wiederum lassen dieses Thema eigentlich komplett aus und wollen sich hier treffen, um wirklich ihr Thema zu diskutieren und um neue Mitstreiter zu finden, so ein bisschen, was Robert eben auch sagte, um neue Leute kennenzulernen, die an derselben Geschichte arbeiten. Könnte mir vorstellen, dass sollte so eine Geschichte weitergehen, dass es dann auch sehr gut ohne Wahl funktioniert. Aber als Aufhänger für uns und als Motivation für die, die mitgemacht haben, war der 18. September bestimmt ein ganz wichtiges Datum.
Wir sind gleich wieder zurück hier auf dem Deck im Radialsystem. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio, hinter uns pfeift der Wind. Wir sind an der Spree. Berlin ist am Wasser gebaut. Das merken wir in diesem doch etwas kalten Sommer hier im Radialsystem. Wir sprechen über die Berlin Agora, ein Projekt, das über mehrere Monate hinweg sich geöffnet hat, einen Platz geschaffen hat. Und da gibt es diverse Initiativen, die hier ihre Projekte vorstellen können, Workshops machen können, aber auch die Öffentlichkeit informieren. Da gibt es Veranstaltungen zur Zukunft des Landwehrkanals, zur Köpenicker Straße. Wer es nicht genau weiß, einst hart am Mauerrand auf der Westseite gelegen. Es finden sich Reflexionen über bezahlbare Mieten und über das Konzept der Sozialraumorientierung. Die kulturelle freie Szene und die Kreativwirtschaft reflektiert ihren jeweiligen Stellenwert und die Herausforderungen. Tina Garde, das klingt sehr bunt. Gibt es eigentlich irgendwelche Ausschlusskriterien oder hat man gesagt, naja, wer kommt, ist da?
Auch wieder eine Mischung aus beiden. Also eigentlich haben wir gesagt, wer kommt, ist da und es soll sehr bunt sein. Wir wollen die Vielfalt ganz explizit abbilden, die in dieser Stadt aktiv ist und die in dieser Stadt lebt und agiert und gestaltet. Wir haben ganz wenige, aber klare Kriterien kommuniziert. Das ist zum einen, und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass der Berlin-Bezug da ist. Also wir wollten eben dieses Forum wirklich als eine Plattform anbieten, die sich mit der Zukunft Berlins auseinandersetzt. Das heißt, ganz globale Themen oder sehr spezielle Themen, die mit der Stadt so gar nichts zu tun haben, also persönliche Themen, die werden dann nicht abgelehnt, aber wir setzen uns dann mit dem entsprechenden Gastgeber in Verbindung und haken nochmal nach und bitten um nochmalige Reflexion über das Thema bzw. um Umgestaltung. Das andere Kriterium war, dass es nicht parteipolitisch sein soll. Also wir wollen hier keine parallele Wahlkampfplattform bieten. Also es soll politisch, aber nicht parteipolitisch sein. Ein anderes Kriterium war die Vielfalt. Also in der Gesamtschau wollten wir das Bunte, wollten wir ein breites Spektrum haben. Und ein viertes Kriterium war, dass das Ganze aktuell sein soll. Also auch Debatten, die abgehakt sind und die mühsam sind, wieder aufzuwärmen, wo doch eine Entscheidung schon gefallen ist, wollten wir auch ungern hier auf dem Deck haben.
So eine große Debatte wie die Frage der Flugrouten, die braucht man dann nicht auf der Agora zu behandeln, weil die wird anderswo diskutiert.
Nö, die kann durchaus hier diskutiert werden, nur wenn schon eine Entscheidung gefallen ist, die dann auch schon durchgesetzt wurde.
Ja, in dieser Tage ändert sich ja plötzlich alles. Jetzt sind wir plötzlich nicht mehr über Müggelsee, sondern sonst was.
Gibt's genau, deswegen haben wir auch nicht gesagt, Flugrouten bitte nicht debattieren, sondern bitte denkt daran, dass es aktuell sein soll und dem Tagesgeschehen angepasst.
Manche Themen sind immer noch aktuell, obwohl sie ein bisschen aus der Wahrnehmung wieder raus sind. Dorit Fortwängel ist nicht nur für das Schulessen hier, sie ist auch da, weil es kurz vor der Wahl eine Veranstaltung gibt zum Thema Landwehrkanal. Und Landwehrkanal, die Bäume dort, da gab es große Berichterstattung. Das ist ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden. Warum eigentlich?
Ja, genau deshalb, weil wir nicht mehr auf die Bäume klettern müssen, um sie zu retten. Wir machen jetzt seit 4 Jahren eine Mediation. Wir waren ganz lange deutschlandweit die größte Mediation, sind jetzt die längste. In der Mediation haben wir die ganzen beteiligten Gruppen, ganz, ganz viele Organisationen. Wir sitzen seit 4 Jahren an einem großen, großen Tisch, teilweise 50 Leute, und versuchen einstimmig Lösungen zu finden für die Sanierung des Landwehrkanales. Und zwar so, dass die Bäume nicht gefällt werden müssen. Das müssen Sie sich so vorstellen, als ob alle, die hier sitzen, wir sind ungefähr die gleiche Menge und wir hätten ein Thema und müssten uns zu etwas entscheiden. Und zwar mit der Vorgabe, wir müssen alle zustimmen. Alle. Vielleicht kann man sich da ganz, ganz einfach vorstellen, wie schwierig das ist. Wir machen das seit 4 Jahren, haben wunderbare Sachen auch entwickelt für die Sanierung. Nur was leider passiert ist, wir haben nie mehr die Gelegenheit gehabt, das der Öffentlichkeit kundzutun. Und wir sind einfach so ins Abseits gerutscht. Jetzt, warum wir jetzt hier in die Agora gehen wollen, es gibt natürlich auch immer wieder Bestrebungen, dass sich bestimmte Ämter, bestimmte Politiker, bestimmte Gruppierungen wünschen, dass das einfach sozusagen aufhört.
Weil es auch zu mühsam ist, ja, dann diesen Einigungsprozess, und weil dann möglicherweise auch was rauskommt.
Es kommt was raus, was einige nicht wollen. Ja, es ist so, bisher der Kanal wird saniert, immer im Winter ein Stückchen von den Berliner Firmen, die anderen kommen ja nicht. Wenn man es anders machen würde, wir haben da ganz neue Wege entwickelt, dann könnte vielleicht in 8 Jahren der Kanal saniert werden, statt in 20 Jahren. Aber das wollen bestimmte Gruppierungen vielleicht nicht. Deshalb müssen wir einfach in die Öffentlichkeit gehen und sind auch sehr dankbar dafür, dass es diesen Ort gibt, dass wir das mal beschreiben können, darstellen können, wie auch immer, damit es uns ermöglicht wird, den Kanal am Ende gut zu sanieren, mit dem Erhalt der Bäume, weil sonst ist es wieder so, dass die Gefahr besteht, dass die doch gefällt werden mit bestimmten anderen Sanierungsvarianten.
Weil, das ist auch deshalb ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung rausgekommen, weil es jetzt nicht mehr so spektakulär ist. Na, also wenn man in einem Kreis sitzt und sich über Dinge verständigen muss, ja, das gibt nicht sofort die Schlagzeile. Wolf Siebert, was macht man denn da als Journalist, dass einem das nicht durchrutscht, das nicht spektakuläre, was in dieser Stadt passiert? Ich meine, es gibt viele Diskussionsforen, viele Runden. Sie haben selber eben auch erklärt, dass auch viele junge Politiker sehr aufmerksam auf diese Foren zugehen. Nehmen wir als Journalisten das erst ab einer gewissen Schwelle wahr oder haben wir genügend Trüffelschweine unterwegs?
Puh, darauf eine ehrliche Antwort zu geben, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, uns rutschen schon vielfach Entwicklungen durch, obwohl wir viele Trüffelschweine unterwegs haben. Aber auch wir bemerken manche Entwicklungen einfach nicht. Man muss mal gucken, in Stuttgart 21, ich glaube, das haben selbst viele Lokaljournalisten lange nicht auf dem Schirm gehabt, dass da was brodelt, dass da ein weit verbreiteter Zorn, eine Ohnmacht, eine Wut vorhanden war, dass die Leute sich einfach nicht beteiligt fühlten, obwohl dieses Projekt seit über anderthalb Jahrzehnten bereits am Laufen war. Deshalb muss ich sagen, also wir versuchen besser zu werden, auch indem wir Kontakte knüpfen, Kontakte halten über Jahre. Wir brauchen einfach Leute, die uns auch darauf hinweisen. Die Zeitungslektüre allein, das Recherchieren allein, das reicht manchmal nicht aus. Man braucht immer wieder Menschen aus der Gesellschaft. Manchmal muss man auch selber zu einem Betroffenen werden. Das Thema Schulessen ist auch mir als Vater bekannt. Aber so richtig beschäftigt habe ich mich auch erst damit, als ich der Betroffene wurde. Manchmal hat es auch ganz persönliche Gründe.
Stichwort Betroffene. Das ist jetzt zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die der Bund für Umwelt- und Naturschutz hier macht, wenn es um Bäume geht, auch ein bisschen das Problem. Will man Partei sein und eine bestimmte Position vertreten? Will man eine Diskussion leiten, führen, entwickeln, eine Debatte anstoßen? Der BUND und wir werden gleich darüber genau sprechen, was Sie da auch vorhaben. Der ist da ja auch immer in einer Mehrfachrolle. Wie gehen Sie denn damit um, dass man nicht sagt, naja, ihr wollt einfach nur eure Position in der Öffentlichkeit durchdrücken und andere haben eben andere Interessen und das mändelt sich dann irgendwie aus?
Ja, das ist sehr schwierig. Das kann man einfach nicht anders sagen. Gerade deswegen beschäftigen wir uns eigentlich immer mehr und mehr mit Beteiligungsformen, mit Verfahrensmöglichkeiten, haben jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung, haben wir intern sehr viel diskutiert, kam eigentlich bei uns auf die Formulierung, wir brauchen erstmal eine große Bürgerbeteiligung, um zu wissen, wie wir eigentlich beteiligt werden wollen, weil wir uns versprechen uns nämlich von der Bürgerbeteiligung, dass man nämlich über den gleichberechtigten Austausch von Argumenten, dadurch, dass nämlich auch alle Akteursgruppen, Interessierten, Involvierten, nämlich auch wirklich mitsprechen, ist, dass wir sozusagen die Konflikte im Vorfeld befrieden können, dass sich in gewisser Weise berechtigte Anliegen und Sachverstand dann durchsetzen, müssen aber auch gleichzeitig sagen, wir haben da kein Patentrezept dafür. Also das muss ich erst finden.
Nun haben ja auch nicht alle Bürger immer dann die gleiche Position dazu. Also jüngst bei der Debatte um die Frage, ob die Zauberflöte im Wannsee oder am Wannsee stattfinden soll, hörte ich auch von jemandem, von dem ich es nicht erwartet habe. Ich bin ja kein Krötenschützer. Es gibt ja durchaus Leute, die auch sagen, vor meinem Haus soll der Baum weg, weil es ist zu dunkel. Also Bürgerbeteiligung heißt ja jetzt nicht einfach, hier sind die Bürger und die stehen gegenüber der Verwaltung oder gegenüber der Politik mit einer klaren Position, sondern wird sehr schnell sehr vielstimmig.
Ja, das sind die Riesenschwierigkeiten, die wir generell im Baumschutz halt haben. Ja, es gibt die verschiedensten Gründe, warum Menschen Bäume schützen wollen und oder den Baumschutz verwenden wollen. Gleichzeitig ist man aber auch immer wieder erschrocken, wie leichtfertig gewisse andere Seite dann einfach Bäume opfern wollen. Teilweise hat man den Eindruck, dass Bäume wirklich da so wie Möbelstücke angesehen werden. Also jedes Jahr so einmal umdekorieren, Bäume raus, alten und dann neue Bäume rein. Was dann natürlich für Naturschützer völlig erschreckend ist. Wir sehen da halt wirklich nur die Flucht nach vorn. Also dass wir nämlich dahin kommen, dass wir die ganzen Verfahren aus den geschlossenen Zimmern rausholen, dass die Menschen rechtzeitig informiert werden. Viele Konflikte entstehen eigentlich erst dadurch, durch mangelnde Transparenz, dass eigentlich keiner weiß, was los ist und dann Panik bekommen Und dann aus dieser Panik heraus, dann schaukeln sich die Emotionen hoch und dann irgendwann geht es in solchen Konflikten gar nicht mehr um den Baum oder ein Vorhaben, sondern darum, wie beide Seiten mit erhobenen Hauptes und gewahrtem Gesicht noch irgendwie rauskommen. Und deswegen haben wir eigentlich sehr großes Interesse daran, an der Bürgerbeteiligung, um Konflikte zu entschärfen, um auch die Sache des Naturschutzes gleichberechtigt nach vorne zu bringen und ja.
Also Mediation immer schon, bevor überhaupt erstmal sozusagen das als eine Konfrontation sich entwickelt. Ja,
ganz wichtig.
Ich sage nochmal was dazu. Was wir gelernt haben in 4 Jahren Mediation, wenn man sich achtet, miteinander redet, zuhört, da können manchmal völlig neue Lösungen entstehen. Das ist wirklich, wer das gelesen hat, wer das im Blog liest, wer das auf der Seite der Mediatoren liest, auf Seite der WSA, wer auch immer mit den Leuten redet, die da drin sitzen, es entstehen völlig neue Lösungen. Und das ist was ganz, ganz Beglückendes. Also man muss viel arbeiten, auch als Bürger, der sich da hereinbegibt, als Politiker, der da drin sitzt, als Amtsleiter, als Vertreter vom Bund, wer auch immer. Es muss viel, viel Zeit investiert werden, auch nebenher. Aber was dabei passiert, es entstehen völlig neue Lösungen, die ganz, ganz innovativ sind. Und das dauert natürlich etwas länger als normal, aber es ist wirklich anguckenswert. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir einfach das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tun, uns angucken, auch hier erzählen. Also deshalb gehen wir ja auch hier an Deck, machen das, damit die Leute Lust kriegen, sich einzumischen, ihre Zeit hergeben, lernen, aber hinterher auch diese Erfahrungen machen, dass was völlig Unerwartetes passieren kann.
Was völlig Unerwartetes? Robert, als ihr am 6. Juni da zusammengesessen seid, habt ihr da so ein paar Überlegungen, wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich zusammengeführt. Und von dir stammt, du bist der Meinung, man sollte schon ab 12 wählen dürfen und nicht erst ab 16. Und wenn, dann sollte man auch nicht einfach nur ein Kreuz machen, sondern du hast es gesagt, eigentlich am liebsten bis zu 3 Seiten aufschreiben, was man alles ändern will. Das war sehr überraschend, weil die Erwachsenen in dem Raum, konnte ich einfach sagen, die haben erstmal geschluckt. Ja, wie soll das denn gehen? Aber wie habt ihr das denn bei euch diskutiert? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was wollt ihr damit?
Also von mir war die Idee eigentlich, dass, also es wäre natürlich ein bisschen gewagt, wenn man sagen könnte, jeder 12-Jährige in Deutschland, der dürfte jetzt wählen. Das könnte auch in die Hose gehen, wenn sich manche das Recht wählen, dass man mit 12 trinken darf. Und
also Alkohol.
Alkohol oder sonstige andere in diese Richtung. Deswegen war meine Idee, dass bevor man diese Lizenz, sag ich mal, kriegt, muss man beweisen oder muss man den zum Beispiel dem Wähleramt zeigen, dass man auch ein bisschen Verantwortung übernehmen kann und nicht unbedingt einfach nur so jetzt aus Lust und Laune, weil man es einfach darf, wählen geht, sondern weil man was erreichen will. Und mein anderer Gedanke war noch, dass ich fand es mit der Demokratie, die wir gerade in Deutschland haben, oder Berlin, war ich nicht so ganz einverstanden, weil am Ende können wir ja, wie gesagt, doch nur Kreuze machen. Und wir können nur sagen, Atomausstieg ja oder nein, und wann es passiert, ist eigentlich nicht so richtig eingeplant. Deswegen war meine Idee, man soll sich im Internet oder sonstigen Veranstaltungen zusammenschließen, eine Idee entwickeln und dann anstatt von einem Wahlzettel Petitionen oder Ideen abgeben.
Was hast du für einen Eindruck? Gibt es da viele in deinem Alter, die das auch gerne machen würden? Oder sagst du, naja, also wir waren jetzt von 2 Schulen hier, ein paar Leute, die das wollen, aber die meisten interessieren sich nicht so dafür. Also, oder glaubst du, das ist von vielen anderen auch ein Wunsch? Die so alt sind wie du. Also
das ist schwer zu sagen, weil die Idee habe ich alleine ausgetüftelt.
Aber du hast sie doch vorgestellt, da haben doch andere vielleicht was zu gesagt.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob alle 12-Jährigen in Deutschland wirklich Lust zum Wählen haben. Aber ich denke schon, dass Leute, die einfach engagiert sind und auch was erreichen wollen und nicht unbedingt 16 sein müssen, ich meine, es können ja auch 14-Jährige super Ideen haben, dass die das vielleicht ganz schön toll finden, um sich bemerkbar zu machen, einfach was zu erreichen. Weil eine Stimme ist natürlich nicht so toll wie 5 oder auch mehr.
Sie,
Wolf Siebert, haben solche Ideen, also jetzt von jemandem 12-Jährigen, hat das irgendeine Chance im Laufe dieser schweren politischen, parlamentarischen Arbeit, nicht umsonst heißt das Projekt Ochsentour, das Inforadio vorstellt bis zum 18. September, haben die irgendeine Chance, Eingang zu finden und wie?
Jetzt klingt das natürlich noch sehr utopisch, 12 Jahre und dann wählen, aber vor wenigen Jahren hat auch niemand darüber nachgedacht, ob man mit 16 nicht schon wählen soll, und die Debatte hatten wir kürzlich in Berlin. Ich denke, so eine Idee wie von Robert hat den Charme, dass sie in Verbindung vielleicht mit einem Kreis von Menschen, die daraus mal einen Vorschlag entwickeln, sich vielleicht noch ein bisschen beraten lassen von Experten, wie kann das gehen, und daraus einen Vorschlag entwickeln und den an die Parteien ranreichen oder über eine Partei ins Abgeordnetenhaus spielen, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht in einigen Jahren darüber nachdenken wird. Ich glaube, man sollte sich da gar keine Grenzen setzen. Das ist ja vielleicht die Systemlogik, die zu vielen Fehlentscheidungen führt, wenn staatliche Planer einen Auftrag bekommen, wo sie wissen, die Auftraggeber haben einen bestimmten Grenzrahmen. Dann wissen die, in dem Rahmen dürfen wir denken und in dem Rahmen muss geplant werden. Und deshalb kommt man auf bestimmte Lösungen gar nicht mehr, auf die man kommen würde, wenn man sich erstmal gar keine Grenzen setzen würde, vielleicht einen finanziellen Rahmen und auch einen gewissen Zeitrahmen, aber erstmal gucken würde, was ist die beste Idee, auf die kommt man eben nicht immer sofort. Und deshalb glaube ich, dass Parteien auch gut beraten wären, Stichwort Wahlmüdigkeit. Das ist ja kein politisches Desinteresse, dass viele Leute nicht zur Wahl gehen. Das sagen uns Untersuchungen. Viele Nichtwähler sind sehr wohl politisch interessiert, aber das Angebot gefällt ihnen einfach nicht. Und es gibt niemanden, der sie abholt. Viele sind möglicherweise engagiert in Bürgerinitiativen. Manche bleiben zu Hause, machen gar nichts. Aber diese Menschen dort abzuholen, in ihrem Interesse und mit ihnen was zu machen, sie zu animieren, macht eure Projekte, gebt uns eure Ideen, wir setzen die mit euch um. Heute läuft das ja so, dass man versucht, die Leute in die Parteien zu kriegen, aber offenbar wollen viele Leute gar nicht in Parteien aktiv werden, aber woanders, vielleicht im Bezirk, in der Stadt, in einer nicht politisch gebundenen Vereinigung, Veranstaltung, weil man vielleicht auch den Verdacht hat, bin ich erstmal in einem engen Rahmen, dann wird mir wieder die Fantasie beschränkt und dann muss ich in einer bestimmten Logik funktionieren.
Wir melden uns gleich wieder hier vom Deck des Radialsystems. Es gibt aktuelle Nachrichten, es gibt Wetter und es gibt Verkehr. Allerdings der Verkehr hier draußen auf der Spree hat inzwischen sehr stark nachgelassen. Das Forum im Inforadio, so kalt war mir eigentlich noch nie, wie hier auf dem Deck des Radialsystems. An einem Mittwoch zeichnen wir das Gespräch auf. Vielleicht haben Sie, wenn Sie es am Sonntag hören, ja schon tropische Temperaturen, dann werden Sie darüber lächeln. Das eine Spannende an dieser Agora ist ja, dass es ein noch nicht so definierter Raum ist. Wenn ich eine Veranstaltung in einer parteinahen Stiftung mache, dann habe ich ungefähr eine Ahnung, was da passiert. Wenn ich bei einer Umweltorganisation eine Präsentation habe oder bei einem Unternehmensverband, dann weiß ich, auch wenn es verschiedene Meinungen gibt, das hat eine bestimmte Richtung und das hat auch eine bestimmte Struktur. Das Spannende hier scheint ja zu sein, dass das ein noch nicht definierter Raum ist, den sich viele erobern können. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wen erreichen Sie denn nicht? Wer sagt, da will ich nicht hin?
Kann ich nur zum Teil, denke ich, beantworten. Also Fakt ist, wir erreichen nicht alle. Fakt ist aber auch, wir fühlen uns auch nicht berechtigt, alle erreichen zu wollen. Also wir denken, dass wir als Veranstaltungsort hier auch nur Anstoßende sind, Impulsgeber sind und keine Stiftung oder keine Organisation, die es sich nur zur Aufgabe gemacht hat, so aus so vielen Bevölkerungsschichten wie möglich Bürger hier einzuladen und anzustoßen. Das vielleicht vorab gesagt. Ich hatte vorab, als wir das Ganze angestoßen hatten, Gespräche mit verschiedenen Bürgern, von denen wir glaubten, dass sie eventuell Meisterbürger sind, sein wollen oder sich in dieser Rolle tatsächlich sehen könnten. Da habe ich auch mit Menschen gesprochen, die viel mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die sich in Street Art ausdrücken und da aktiv sind. Und da zum Beispiel wurde mir gesagt, naja gut, also das Radialsystem ist hier zwar um die Ecke, aber wir glauben nicht, dass von uns die Jungs dahin kommen. Es gibt offenbar eine Schwellenangst, wobei ich gleich dazu fügen kann, dass bei der Eröffnung ein paar von diesen Jungs tatsächlich hier waren. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach ein Prozess, das braucht Zeit, denn eigentlich ist das hier ein Ort, vor dem man keine Angst haben muss, wo keine Schwelle sein sollte, einfach weil er schön ist und offen und angenehm. Aber das ist eine Sache, die kann man nicht übers Knie brechen. Auch das muss ich rumsprechen. Auch da muss Neugierde einfach entfacht werden.
Ich frage da gleich nochmal nach, weil ich habe da natürlich eine Intention verbunden mit dieser Frage. Aber ich würde gerne nochmal auch an die Vertreter der Initiativen gehen. Man erreicht immer bestimmte Personen, auch man in der Öffentlichkeit, und andere erreicht man nicht. Das sind ja manchmal soziale Milieus, in denen man verwurzelt ist, soziale Milieus, die man nicht erreicht. Gibt es da eigentlich Erfahrungen, wie man das durchbrechen kann, dass man sozusagen unter sich geblieben ist? Ich meine, bei so etwas wie der AG Schulessen, da sind ja so viele unterschiedliche Menschen als Eltern, als Schüler mit befasst, da müsste man ja eigentlich sozusagen diese Fragmentierung, die ich da manchmal spüre, eigentlich durchbrechen können.
Also wir wollen natürlich die Eltern erreichen, wir wollen die Politiker erreichen, im Senat, in den Bezirksebenen. Wir wollen aber auch die Kinder erreichen. Was ganz anderes, was ich schwierig finde als Veranstalter, wir sind ja keine Profis. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, wie wir uns die Köpfe zerbrechen, wie man das machen kann. Ja, wir haben keine Lust mehr, Podien zu machen. Da sitzen dann die Vertreter der Parteien, von sonst wem, der Caterer. Und die dürfen ihr Statement abgeben. Das sind solche Profis, das ist austauschbar. Und das wollen wir nicht mehr. Wir suchen also nach neuen Formaten. Wir haben gerade beim Schulessen auch einen Caterer gewonnen, der herkommen wird aus Kassel, der sich dann für Bio-Essen einsetzt, der immer mit den Schulen zusammenarbeitet. Wir versuchen ganz, ganz neue Sachen zu machen. Vielleicht einen kleinen Film zu zeigen, was Essen machen kann, dass man mit gutem Essen anders lernen kann. Weil wir wollen nicht mehr dieses, was wir kennen.
Ich wollte noch hinzufügen, dass das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Furtwängel, dass das auch Teil des Konzeptes war, auch wieder als Experiment gedacht. Wir wollten das Ganze offen machen. Dieser Raum ist offen und kann bespielt werden, wie er will. Das heißt, wir wollten auch alle, die beteiligt sind, animieren und motivieren, hier verschiedene Formate auszuprobieren. Denn das genau ist meiner Meinung nach auch oft das Problem, dass eben von oben nach unten diskutiert wird und Experten mit Nicht-Experten sich austauschen. Und bei unserer Eröffnung haben wir gleich gesehen, dass das Ganze sofort umgedreht wurde und man sich wirklich fragte, gibt's hier, wer ist eigentlich welcher Experte und wofür und was für ein Quatsch. Das heißt, das war auch die Basis unserer Konzeptidee. Wir merken aber, dass es eben schwierig ist. Sowas braucht, also methodische Kompetenz braucht auch Erfahrung, braucht Reflexion und braucht Übung.
Christian Hönig vom BUND sitzt ganz aufrecht, möchte möglicherweise auch noch etwas sagen zu der Frage, warum erreicht man immer die gleichen gut und andere nicht? Wie erfahren Sie das eigentlich in Ihrer Arbeit? Gerade bei so einem Aufregerthema wie dem Baum, gibt es da möglicherweise durchaus auch soziale Milieus, wo Sie sagen, da wird es sehr schwer sein, überhaupt das Thema, nicht die Entscheidungen darüber, überhaupt das Thema nahezubringen. Es ist jetzt gerade wieder die Zahl des Jahres 2010 veröffentlicht worden. Danach sind, also Sie werden gleich sagen, das stimmt so nicht, aber ich sage es trotzdem, 2700 neue Bäume gepflanzt worden in Berlin und 3780 Straßenbäume dafür abgeholzt worden. Und dann gibt es wahrscheinlich sicherlich auch Milieus, die sagen, ja, kommt mir damit nicht, ich habe ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Probleme.
Ja, das ist meiner Meinung nach nicht nur eine Milieufrage, sondern auch eine Mentalitätsfrage. Also gutes Beispiel hier in Berlin, ich sage jetzt mal so in Kreuzberg, da haben sich ihre Bürger schon des Bezirksamts ganz anders zurechtgekloppt, als das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, Marzahn-Hellersdorf oder Lichtenberg ist. Das kommt nicht nur auf soziale Milieu an, sondern auch mit welchem Ansatz man eigentlich so reingeht. Da sind wir eigentlich auch gleich bei diesem Meisterbürger. Das ist eine spannende Frage, wen wir eigentlich erreichen, wer mitkommen wird und ob das nicht immer nur dann dieselben üblichen Verdächtigen sind, sondern ob man nämlich wirklich mit diesem Agora-Gedanken dieses einfach nur öffnen und das gerne mitten in der Gesellschaft, mitten in der Stadt, mit der offenen Architektur, mit dem Allen, ob man da wirklich dann auch an Leute rankommt, die man vorher nicht erreicht hat. Das ist der eine spannende Gedanke. Und dann noch zu den Baumzahlen wollte ich sagen, also wir freuen uns schon, dass die Senatsverwaltung jetzt auch mal wirklich von sich aus dann sagt, dass das Verhältnis von gefällten und neu gepflanzten Bäumen halt dann negativ ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass die jetzt veröffentlichten Zahlen sind die Spitze des Eisbergs. In der Statistik, da steht ja auch drin, dass Neukölln angeblich 0 Bäume gefällt hat letztes Jahr. Ich weiß ganz genau, dass anders war und auch eigentlich jeder Neuköllner weiß das. Es wird noch mehr, aber der nächste Baumreport kommt bestimmt. Da können wir dann nachweisen, wie es dann tatsächlich aussieht.
Ich war ja oft bei der Eröffnungsveranstaltung. Die Kinder, die dort Meisterbürger sein wollten, ein ganz großes Thema waren Bäume. Das hat mich sehr beeindruckt. Die Kinder haben, wenn ich mich recht erinnere, eine Resolution geschrieben, dass sie sich wünschen, dass jede Familie einen Baum pflanzt. Ich hätte das, ja, ich mit meiner Erfahrung, wie schwierig das ist, einen Baum zu pflanzen, zu fällen, ist viel einfacher. Hab natürlich, ich saß da und habe gedacht, ich halte mal lieber meinen Mund, ja, damit die Kinder nicht enttäuscht werden. Aber was ich mir gewünscht hätte, das kommt jetzt aus diesem jahrelangen Mediationsprozess, dass der Bund das vielleicht auch wahrgenommen hätte und ein Faltblatt herausgibt, wie pflanzt man Bäume. Das wäre also nicht nur dieses Meckern, das lernt man auch, sondern wie kann man wirklich was verbessern? Ja, die Kinder sind willig. Das war bei diesen Kindern, die da waren, ich weiß nicht, wie viele das genau waren, da waren 80% bestimmt dafür, einen Baum zu pflanzen. Und da fehlt dann auf der anderen Seite jemand, der die an die Hand nimmt und sagt, wir machen das. Oder auch die Großeltern, die hier vielleicht auch da sind, die Großmütter, Großväter, die mit den Kindern das machen. Die Bezirksämter, die sagen, da dürft ihr Bäume pflanzen. Die Baumschulen, die helfen, die mal Bäume spenden, Sprösslinge, was weiß ich. So etwas braucht es.
Wir haben das jahrelang gemacht, genau dieses Bäume pflanzen. Hat dann aus diversen Gründen, haben wir dann auch dieses Bäume pflanzen und Baumspenden für Baumpflanzungen einzusammeln, haben wir dann einfach sein lassen, weil wir fahren jetzt einen sehr politischen Ansatz, weil wir einfach sagen, es macht keinen Sinn, Bäume zu pflanzen, die dann eh nicht gepflegt werden können, weil im Moment ist die Situation in Berlin so, dass sobald irgendwo ein neuer Baum gepflanzt wird, die Bezirksämter eigentlich gleich schon Panik kriegen. Oh mein Gott, den müssen wir jetzt die nächsten 60 Jahre, 70, 80 uns drum kümmern. Und wir sagen jetzt ganz klar, wir müssen einfach noch eine Ecke voransetzen, dass überhaupt der Boden bereitet ist, in dem dieser Baum dann auch lange und gesund dann stehen kann.
Das ist ein gutes Beispiel, wie so an einer kleinen Frage sich plötzlich das alles auswächst. Es ist eine Großmutter angesprochen worden.
Ich habe noch zwei Stecklinge auf meinem Balkon, die übrig geblieben sind bei einer Baumpflanzaktion meines Enkels. Die sind inzwischen so groß.
Also für die Radiohörer ungefähr 1,50?
Ja, 1,50.
Also jedenfalls größer als Robert.
Zwei Lindenstecklinge, die stehen in einem großen alten Sauerkrautfass. Vor unserem Haus ist da, wo mal ein Baum war, eine Brache gewesen. Wir haben inzwischen dort Blumen gepflanzt. Und ich hatte dann die Idee, dass man eine dieser Linden da vielleicht reinsetzen könnte. Und habe dann aber gehört, dass man das gar nicht darf. Nun, was mache ich mit meinen schönen Baumstecklingen? Wer möchte sie haben?
Ich habe eben nicht umsonst gefragt, wer kommt nicht? Also, und die Frage angesprochen, dass wir ja doch in Berlin immer auch eine gewisse fragmentierte Öffentlichkeit auch haben. Bei uns ist Volkert Uhde einer der beiden Geschäftsführer des Radialsystems. Das Radialsystem feiert demnächst 5-Jähriges. Man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck von Anfang an gehabt, da wächst etwas inmitten einer Umgebung, zu der es erstmal nicht so dazugehört. Wir haben auf der Nordseite hier DDR-Platte. Wir haben, wenn wir hier über die Spree schauen, den Neubau von Verdi und da hinten auch die Altbauten des späten 19. Jahrhunderts zum Teil heruntergekommen. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich gemacht mit dem, Leute kommen nicht? Ist man ein Fremdkörper, gehört man dazu?
Also mein persönliches Gefühl ist, dass das immer wieder gewechselt hat, weil man hört dann natürlich immer das meiste über Dritte, also über Gerüchte. Manchmal entscheidet sich ein Ruf am Bierpreis, ob es 20 Cent mehr oder weniger sind. Auch den Fall hatten wir übrigens bei einer politischen Veranstaltung, war sehr interessant, wurde hinterher heiß darüber diskutiert, warum das bestimmte Leute ausschließen würde und warum nicht. Wir haben relativ am Anfang schon eigentlich einen sehr ermutigenden Prozess gehabt. Das war eine der Erfahrungen, die dann dazu geführt haben, dass wir diese Agora hier initiiert und ins Leben gerufen haben. Und zwar haben wir uns eine Zeit lang, als es besonders hoch herging in der Diskussion um dieses sogenannte Mediaspray, was hier im Umfeld entstehen sollte, haben wir einmal so eine Art Agora hier gemacht. Da waren wir sehr stolz, weil es tatsächlich gelungen war, etwa 250 Menschen zusammenzubringen. Und zwar von Bewohnern der Wagenburg hier aus Kreuzberg vom anderen Ufer mit den Hunden und der ganzen Familie, die dazugehörte, bis hin zu Investoren und zwar Investoren in Gestalt von Personen, also den Eigentümern von Grundstücken. Zur großen Überraschung von allen haben alle miteinander geredet. Es ging nichts kaputt, es wurde nicht mal rumgebrüllt, es wurden, glaube ich, 2 Transparente entrollt. Das einzige Problem war, dass ich einen ganz kurzen Moment lang in Panik verfallen bin, weil plötzlich die Berliner Polizei uns einen Mannschaftswagen schickte und plötzlich die Besatzung eines Mannschaftswagens unten im Foyer stand und ich die auf dem Absatz wieder hinaus befördert hätte, weil wenn die Menschen, die in dieser Versammlung gewesen sind, diese Polizisten gesehen hätte, dann wäre mit ziemlicher Sicherheit was kaputt gegangen. Also ein schönes Beispiel dafür, was dann auch schief gehen kann, wenn so ganz unterschiedliche Gruppen zusammenkommen und in dem Fall tatsächlich relativ produktiv sich überhaupt mal ausgetauscht haben, also von Angesicht zu Angesicht. Und ich würde gerne nochmal loswerden hier zu dem ganzen Thema mit den Meisterbürgern, weil das ist natürlich, wir haben diese Idee natürlich entwickelt in Bezug auf die Wahl und zwar eigentlich in 2 Richtungen. Zum einen in Richtung Politik, um denen diese Hybris abzugewöhnen, dass immer alle Minister glauben, dass wenn das Wirtschaftswachstum doch 0,2% besser ausfällt, als das prognostiziert wurde, das an ihm persönlich gelegen hat. Und umgekehrt, wenn es 0,2% schlechter ausfällt, an der Vorgängerregierung gelegen hat. Das kann es nicht sein und das ist auch nicht so. Und wir haben das Glück, dass wir durch viele, viele Veranstaltungen viele interessante Leute hier ins Haus bekommen und immer wieder feststellen, dass es unglaublich viele interessante Menschen, interessante Initiativen, interessante Ideen mit einer unglaublichen Energie gibt, mit einem unglaublichen Potenzial, die eben von der Politik und mitunter auch von der Öffentlichkeit und vom Journalismus nicht so wahrgenommen werden. Und dass man sozusagen von beiden Seiten da so ein bisschen was zum Zündeln bringt und in Bewegung bringt. Und am Ende kann man nur hoffen, dass das eben Beispiel macht.
Eben kam der Satz, die Hybris der Politiker. Das gibt mir jetzt Gelegenheit, Wolf Siebert noch mal nach dem Projekt der Ochsentour zu fragen. Vielleicht erklären Sie mal kurz, was da bis zum 18. September und darüber hinaus eigentlich bei uns im Programm stattfindet.
Wir begleiten 5 nicht prominente Politiker. Die sind nicht ganz so jung, das war nicht das Kriterium. Die jüngste ist 29, der älteste ist 55. Wir haben aber eher darauf geachtet, dass das keine Menschen mit Hybris sind, sondern Menschen, die vielleicht noch ein Ideal haben. Der Ausgangspunkt war im Grunde diese Wutbürger-Debatte. Wir dachten, das kann ja eigentlich nur noch schwieriger werden, wenn ich jetzt am Wahlkampfstand nur noch aufgewühlte Menschen habe, die mich dann möglicherweise beschimpfen, die mir nicht zuhören. Ich will meinen Inhalt loswerden, meine Wahlkampfutensilien, aber die wollen mir jetzt mit ihren Interessen quasi entgegenhalten. Darauf sind ja viele Politiker gar nicht eingestellt. Und das zweite war eben die Geschichte mit der Wahlmüdigkeit. Bei der letzten Berlin-Wahl blieben schon fast die Hälfte der Wahlberechtigten zu Hause. Die Wahlbeteiligung in ganz Deutschland geht in den letzten Jahrzehnten rapide bergab. Da haben wir gedacht, das kann eigentlich auch nicht so richtig sein. Da sind wir auch als öffentlich-rechtliches Rundfunkprogramm gefordert, da vielleicht mal so ein Projekt zu machen, wo man auch dieser Frage mal nachgeht. Jetzt haben wir also die 5 Kandidaten in dieser Woche vorgestellt und ab der nächsten Woche werden unsere Reporter die anhand bestimmter Kriterien im Wahlkampf beobachten. Im Internet gibt es Ratgeber, die versprechen Wahlerfolg, wenn man bestimmte Kriterien beachtet. Das ist natürlich alles Nonsens, aber es gibt Politikwissenschaftler und auch Kommunikationswissenschaftler, denn darum geht es im Wesentlichen, um die Kommunikation zwischen denen, die gewählt werden wollen und denen, die die Stimme abgeben, die sagen, man darf bestimmte Sachen auf keinen Fall machen. Also ist fast so eine Vermeidungsstrategie. Zum Beispiel, man darf nicht zu viel versprechen und es dann nicht halten. Das machen viele Wahlkämpfer, dass sie sagen, ja, ich kümmere mich um ihr Problem, schreiben das auf, der Referent schreibt es auf, der Assistent reicht es weiter, der Büroleiter schmeißt es in den Papierkorb. Davon haben die Leute die Nase voll. Also wir werden jetzt mal anhand von 4 Kriterien, die wir identifiziert haben, werden wir unsere Kandidaten beobachten. Uns geht es tatsächlich darum, wie reagieren die Bürger auf diese Politiker, was entstehen da für Gespräche, was entstehen da vielleicht tatsächlich auch für Kommunikationsebenen. Und dann wollen wir nach einer Zeit auch gucken, was wird aus den Versprechen. Also wenn jemand sagt, ja, Sie wollen, dass dieser Park im Bezirk X wieder geöffnet wird, ich kümmere mich drum, ich verspreche, ich mache was, dann wollen wir natürlich auch gucken, tut der das wirklich und wie endet dann dieser kommunikative Prozess. Und am Ende werden wir dann schauen, wer schafft es und wen wollen wir dann begleiten ins Abgeordnetenhaus. Und das Ganze wird eingebunden in eine Höreraktion. Wir haben natürlich das Problem, was Sie alle hier beschrieben haben. Wir wissen auch nicht, ob unseren Hörern das gefällt. Also wir haben auch diesmal wieder unsere Hörer gefragt, wie sollte denn Ihr Wunschpolitiker aussehen? Was fehlt Ihnen denn? Was haben Sie denn zu kritisieren? Was fehlt denn der Demokratie im Moment? Ich kann nur hier bei der Gelegenheit nochmal sagen, E-Mail-Adresse ist ochsentour@inforadio.de. Also wenn Sie dazu sich äußern wollen, herzlich gerne.
Das war das Forum im Inforadio heute vom Deck des Radialsystems an der Spree. Danke hier in diesem offenen Bereich, dass Sie trotz der Kälte durchgehalten haben, und danke zu Hause für die Aufmerksamkeit.